Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Namensgebung in der Wissenschaft. Ein Thema, das bei so einigen Sachen in der letzten Zeit diskutiert wurde. Zum Beispiel bei Corona, da nichts mehr nach den Regionen zu nennen, wo eine Virusvariante das erste Mal auftrat. Namensgebung in der Wissenschaft ist nichts, was per Handbuch läuft, also Virusname von A bis Z zum Beispiel ein Handbuch. So ein Name muss ja dann weltweit funktionieren. Wie läuft so etwas ab? In der Mikrobiologie gab es gerade einen aktuellen großen Fall. 65.000 Prokaryontenarten sind da benannt worden. Auf einen Schlag. Prokaryonten, das sind einzellige Lebewesen, die keinen Zellkern haben, Bakterien zum Beispiel. 65.000 neue Namen. Was ist da passiert? Claudia Neumeier hat sich das für uns jetzt angeschaut. Und vielleicht sortieren wir erstmal diese vielen tausend Einzeller. Das waren bisher namenlose Einzeller.
Ja, richtige Namen hatten sie bisher nicht. Also jede Art hatte bisher eine Buchstaben-Zahlenfolge zugeordnet bekommen. Sowas wie BMS3ABIN14. Doch du merkst jetzt schon, das geht nicht wirklich leicht von der Zunge. Also mal angenommen, zwei Forschende wollen über diesen Einzeller sprechen, weil sie beide gerade mit ihm arbeiten. Da ist es halt einfacher, wenn man einen leicht auszusprechenden Namen hat, den man sich dann auch leichter merken kann.
Man könnte das ja auch gebunden sprechen, die Buchstaben, also BIMS3ABINS14 oder so. Nee, aber jetzt wieder ernsthaft. Warum gab es denn da so viele, die bisher noch keinen richtigen Namen gekriegt hatten?
Naja, das Problem ist, dass die DNA-Sequenzierung zu gut geworden ist. Forschende entdecken so viele neue Einzeller, dass sie mit dem Benennen gar nicht mehr hinterherkommen. Damit man jetzt mal ein Gefühl für die Größenordnung dieser Publikation bekommt, bisher sind ungefähr 17.000 Bakterien und Archebakterien validiert benannt. Das heißt also, sie haben anerkannte Namen, die so auch in Datenbanken stehen. Es gibt halt aber viel, viel mehr. Und in dieser neuen Publikation haben die Forschenden jetzt Vorschläge für fast dreimal so viele Einzeller gemacht.
65.000 Vorschläge, ja. Und wie hat das Team das konkret hingekriegt, also so viele Namen dann sinnvoll zu vergeben?
Sie arbeiten damit einen Big Data-basierten Ansatz und haben ein Computerprogramm entwickelt. Das generiert einzigartige Namen aus lateinischen Bausteinen und die bekommen dann eine typische weibliche Endsilbe, die für wissenschaftliche Namen eben typisch ist. Die Namen klingen dann zwar lateinisch, haben aber keine eigene Bedeutung. Dieses BMS3 und so weiter, was ich vorhin genannt hatte, das haben sie im Paper Hudomiota genannt.
Und wie kam das dann an? Also wie wurde der Vorschlag einer solchen automatischen, ich sag mal Massentaufe von anderen Mikrobiologinnen und Biologen aufgenommen?
Ja, eher mit gemischten Gefühlen. Zum einen ist es ja toll, jetzt so eine Methode zu haben, die in kurzer Zeit sehr viele Namen generieren kann. Aber andererseits hängt an so einer Namensgebung doch auch so ein bisschen, ja, ich nenne es mal schöpferischer Stolz. Weil normalerweise ist es so, dass die Person, die eine Art das erste Mal wissenschaftlich beschreibt, sie dann auch benennt. Und da wählen viele Forschende solche Namen, mit denen sie persönlich etwas verbindet. Einer von den Studienautoren, Luis Miguel Rodriguez Rojas von der Universität Innsbruck, sagt, er hat selbst schon ein paar solcher Namen vorgeschlagen. Einer davon ist Aquidulcis Franklinie. Aquidulcis, das heißt Süßwasser, und Franklinie
in honor of Rosalind Franklin, an English chemist whose work was really used as the basis for the understanding of the DNA structure.
Also zu Ehren der Wissenschaftlerin Rosalind Franklin, einer englischen Chemikerin. Ihre Arbeit war ja entscheidend für die Aufklärung der DNA-Struktur. Oder es wird auch oft ein Name gewählt, der mit den Eigenschaften der entdeckten Art zu tun hat. Forschende von der Uni Köln, die haben 2021 eine Bakterienart Pokémonas genannt, weil die in kugelförmigen Amöben leben. Genauso wie Pokémon, diese Fantasiemonster, die in Bällen gefangen werden.
Ja, sowas geht bei automatisiert erzeugten Namen dann natürlich alles nicht mehr. Kann man dann also sagen, eine nette Idee wird sich aber nicht durchsetzen?
Naja, Studienautor Luis Miguel Rodriguez Rojas, der geht tatsächlich davon aus, dass einige der Namen, die sie vorgeschlagen haben, mit der Zeit überschrieben werden.
I think that some of those names that we proposed might be overridden.
Also, dass sie irgendwann einen anderen, passenderen Namen bekommen.
Some of them will be picked up by the literature.
Andere könnten in der Forschungsliteratur aber durchaus übernommen werden. Vielleicht würde es aber auch auf eine Kombination aus beiden hinauslaufen, dass Forschende ihre Lieblinge zwar noch selbst benennen werden, der Rest aber einen Namen zugeordnet bekommt.
und dann nochmal Rückklapp im Buchstaben, Zahlen folgen und die schwer auszusprechen sind und dann Corona, was sich kein Mensch dann merken kann, diese Subbuchstaben-Varianten, bei denen wir angekommen sind inzwischen, BA 2.75, BQ 11, XBB, soll sich da auch mal was tun?
Ja, das habe ich bei der WHO mal nachgefragt und die Sache ist halt die, Omikron, jetzt hat ja zum Beispiel so viele Untervarianten, wenn die WHO jetzt anfangen würde, jede einzeln zu benennen, dann würden ihr bald einfach die Buchstaben ausgehen, egal welchen Alphabets. Man könnte jetzt natürlich anfangen, nur die Varianten zusätzlich zu benennen, die auch dominant werden, sich also wirklich verbreiten. Vom Dortmunder Immunologen Carsten Watzel habe ich erfahren, dass manche das durchaus versuchen, für sich zu lösen. Und dass es eine inoffizielle Namensgebung bei einigen Leuten auf Twitter gibt. Da gibt es dann zum Beispiel die Omikron-Variante Centaurus oder Hippogriff, aber das fällt dann wohl eher unter inoffizielle Wissenschaftskommunikation.
Also hier in Forschung aktuell keine Hippographen und Zentauren im Moment. Namensgebung in der Wissenschaft, auch da alles andere als einfach. Claudia Neumeier, vielen, vielen Dank.